Crisis? What Crisis? Fünfte Staffel. Aktive Transformation in einer fragilen Welt. Folge 6. Wahrnehmung und Wirklichkeit.
Herzlich willkommen bei Crisis? What Crisis? Dem Leadership Talk mit Uwe Deutzlaff und Manfred Stockmann. Inspirationen, Anregungen und Gedanken zu Führungsthemen. Nicht nur in unruhigen Zeiten. Wir sprechen über den Umgang mit Krisen, mit unvorhergesehenen Situationen, über die Bedeutung von Strategien, Szenarien, Selbstführungskraft und mentaler Stärke. Wie gelingt Führung auch unter ungünstigen Bedingungen? Wie wappnen wir uns selbst, um klar, fokussiert und entscheidungsfähig zu bleiben? Wöchentlich, kompakt, unter 20 Minuten und gut geeignet als Braincake für zwischendurch.
Hallo und herzlich willkommen wieder bei Crisis, What Crisis. Und ihr habt es in der letzten Folge schon mitbekommen. Wir sind momentan zu dritt am Start. Uwe und ich haben uns noch Sven Adomat dazu geholt. Er ist ja als Sportwissenschaftler und Wirtschaftspsychologe genau für diesen zweiten Block der Richtige, der uns dann nochmal auf die Sprünge hilft. Und wir haben heute das Thema Wahrnehmung und Wirklichkeit. Und Sven, du hattest beim letzten Mal so einen schönen Satz: Was ist Krisenstimmung oder Krise? Wir machen es uns ja irgendwie selber gedanklich, reiten wir uns da rein. Also ist doch ein guter Anschluss, jetzt hier weiterzumachen, oder?
Ja, da haben wir eigentlich den idealen Übergang vom letzten Mal durch Zufall geschaffen. Das ist ja manchmal das Schöne,
weil man nichts geplant hat.
Genau, also da sind wir voll in dem Thema von heute, ne? Also vieles von dem, was wir tun, ist einfach sehr subjektiv und hat mit unserer Wahrnehmung zu tun. Und dann, wie in dem Titel du gerade schon angekündigt hast, gibt es dann eigentlich eine Wirklichkeit. Ja.
Weil da
gibt es nur meine.
Ja, genau. Da sind wir jetzt ja nicht nur im Bereich der Psychologie, sondern da sind wir auch im Bereich der Philosophie, ne? Also die Philosophie beschäftigt sich ja wahnsinnig lange schon mit diesem Phänomen von der Wahrnehmung, ne? Also wenn man alleine das Wort mal auseinander nimmt, was ist denn wirklich wahr und was nehme ich davon, ne? Also alleine in dem Wort steht ja schon eigentlich die Antwort, ne? Ich nehme etwas wahr. Das heißt, ich zerlege es für mich. Das kann Sven was besser erklären, was da im Gehirn passiert. Aber ich nehme etwas, was in meiner Reflexion wahr ist. Aber ob das nun die absolute Wahrheit ist, die es aus meiner Erkenntnis, glaube ich, gar nicht gibt, ne? Und ist es dann auch noch wirklich, ne? Spannend, einfach hinzugehen und zu sagen, jetzt habe ich in meinem Unternehmen ja nur die paar Hanseln, aber ich habe ja auch noch alle Menschen, die ringsrum sind. Kann ich wirklich die Wirklichkeit echt wahrnehmen?
Mhm. Es heißt doch immer, es gibt nur eine Wahrheit, aber viele Wirklichkeiten. Würdest du das jetzt so unterstreichen?
Mhm. Wenn du mich damit anguckst, also im Prinzip, ich soll ja das machen, was du hast gerade die Philosophie angesprochen. Die Psychologie ist ja entstanden daraus, dass man in der Philosophie das Denken sozusagen hatte und in der Psychologie dann versucht zu messen und zu analysieren und das Ganze evidenzbasierter zu machen. Und genau das haben wir hier eigentlich. Also in dem Wahrnehmen, man kann nur wahrnehmen, das, was du wahrnimmst, ist wahr, definitiv. Weil das sind einfach nur Sinneseindrücke, wenn man das auf dieser Basis nimmt. Das Problem, in Anführungsstrichen, entsteht dann, dass dieses Wahrgenommene von dir dann interpretiert und durchdacht wird, mal unbewusst, mal bewusst. Und genau da fängt es dann an, etwas unterschiedlich zu werden. Aber wenn wir beide irgendwo hinschauen, werden wir vermutlich sehr ähnlich wahrnehmen, ne? Mit unseren Augen. Ich etwas fehlsichtiger als du, Uwe, du hast ja die Hilfe schon auf der Nase und ich sehe dann nur noch verschwommen, aber im Prinzip kriegen wir erstmal denselben Sinneseindruck. Ja? In der Rohmasse, ob der dann wirklich in meinem Gehirn ankommt, ist noch was anderes.
Ja. So ist das, ne? Und wenn der dann im Gehirn ankommt, das kennen wir ja alle, ne, dann muss ich es auch noch wieder übersetzen. Und jetzt kommt ja der Grundfehler, ich benutze meinen Zeichenvorrat, der beschränkt ist, der immer beschränkt ist, da kann ich noch so viel kluge Bücher gelesen haben, um dann anderen meine Wahrnehmung, so wie ich es wahrnehme, als meine Wirklichkeit darzustellen. Und da kommt wieder die Fehlbarkeit meiner Wörter. Ne? Alleine, du hast es gerade gesagt, Sven, ne? Die fünf Sinne, ne? wie nehmen wir eigentlich wahr, ne, mit Riechen, Sehen, Hören, Schmecken und Fühlen, ne, und wie viel
Und im
Finger.
Bauch.
Ja, genau. Und jetzt kommt das Gefühl noch dazu. Wieder die Übersetzung. Und jetzt fragt man sich, was ist denn nun wirklich wahr?
Das sind die verschiedensten Filter, die praktisch ja durchlaufen werden, damit wir überhaupt diese Masse an Informationen, ich weiß jetzt gerade nicht mehr die Zahl, vielleicht weißt du es, Sven, aber es sind ja irgendwie Milliarden von Bits, die uns da so pro Sekunde oder Minute betreffen, und die können wir ja gar nicht alle verarbeiten. Also darum schützt sich natürlich auch unser Hirn oder unser System dadurch, dass wir gelernt haben, bestimmte Filter vorzubauen und nur noch das durchzulassen, das dann ein Bruchteil, also nicht mal 1% oder 0,5% oder was ist, dass wir wirklich dann noch in die Verarbeitung kriegen, ne?
Und auch da kommt ja schon so diese ersten Prozesse rein, ne? Wenn umso mehr du schon erlebt hast, umso mehr sucht das Gehirn hier wieder passend zu bestimmten Dingen, die wir schon mal hatten, und gibt denen ein bisschen eher Vorfahrt, als wenn es was Neues ist. Oder wenn es ungefährlich ist, ist es für uns auch relativ leicht, das auszublenden, wenn es neu ist, ne? Und das sind alles so Filterprozesse oder Trichterprozesse, die unser Gehirn automatisch hier macht. Was vielleicht spannend ist, ist, dass man eben ganz klar sagen kann, dass Wahrheit immer einen subjektiven Teil hat. Also, oder einen riesig großen subjektiven Teil hat, ne? Wenn man sich so vorstellt, könnte es verschiedene Wahrheiten geben, die gleichzeitig existieren. Das ist halt was, was mein eigenes Gehirn immer wieder überfordert.
Ja, also ich glaube schon.
Meines auch.
Ob wir das erklären können, weiß ich nicht. Ich komme gleich zu einem schönen Satz von Einstein einfach mal, weil ich das sehr mag, wenn der auch als Philosoph unterwegs ist. Aber ich glaube schon, dass es ungeheuer viele, wenn ich also, ich habe 12 Leute in einem Raum und möglicherweise habe ich 16 Wahrnehmungen und 37 Interpretationen dessen, was da gerade passiert, und dies in der Diskussion dann wieder zusammenzubringen. Wir haben ja in der letzten Folge über was brauche ich eigentlich, eine agile Organisation, oder ist manchmal top-down doch besser? Und jetzt schlägt das Pendel ja im Augenblick dahin, dass wir immer stärker sagen, die Gruppe ist immer stärker als der Einzelne, gerade beim Denken, ne, und bei der Entwicklung von Meinungen und bei Herausarbeiten von Erkenntnissen oder Ableitungen und auch Handlungen. Das ist so das, was ich glaube, dass es den Reiz ausmacht, in so einer Führungsposition Mitarbeiter dazu zu bewegen, etwas zu gemeinsamen Zielen zu tun.
Das wäre für mich jetzt auch dieser Ansatz, also gerade wie du sagst, im Unternehmen. Also wir haben ja dann, wenn also gerade lange Zeit die Leute in einem Unternehmen sind, dann gibt es ja auch so diese Unternehmenswirklichkeit, ne? Man hat sein eigenes Bild von Markt, von Funktionen und wie alle anderen ticken. Und irgendwie sieht aber die Welt vielleicht draußen doch komplett anders aus. Also zumindest sind da Aspekte, die ausgeblendet worden sind. Wie kriegen wir die jetzt denn wieder hier zusammen auch? Uwe hat es gerade ein bisschen angedeutet. Sven, wie arbeitest du damit auch?
Also ich bin ein Verfechter davon, dass viele Dinge mit Emotionen besser funktionieren. Das heißt, wenn, das ist übrigens ein gefährliches Spiel im Zusammenhang mit Wahrheit, weil wenn wir die an Emotionen und Gefühle koppeln, dann werden wir zu, ich nenne das ja, ich weiß gar nicht, ob man das so nennen darf, ganz zu Wahrheitsrassisten. Das heißt, wir sehen noch mehr nur noch unseres, wenn wir Gefühle dran koppeln, und wir gestehen das anderen aber dann weniger zu. Wir haben weniger Toleranz dafür, dass andere anders denken. Aber ich glaube, dass Emotionen durchaus dafür sorgen, dass wir anfangen, uns mehr wieder auseinanderzusetzen mit unterschiedlichen Formen davon. Also wenn wir was fühlen, für was unsere Firma steht, wenn wir da noch irgendwie eine Basis drin haben, dann ist es, glaube ich, interessant, damit zu spielen.
Ist das wirklich so? Weil ich habe immer gedacht, wenn ich in Emotionen mich ergehe, ne, also die Gefühle frei rauslasse, dann verliere ich ja die Rationalität, oder?
Ja, die Rationalität verlierst du dann. Aber da es ja die Rationalität bei Wahrheit sowieso nicht gibt, ist es da relativ egal. Also klar, um logisch zu durchdenken, um neutraler zu werden, was wir ja immer so gerne wollen. Wir wollen ja einfach sagen, ich will wirklich nur Informationen verarbeiten, ich will die objektive Wahrheit, um mal so einen blöden Begriff zu benutzen, daraus filtern. Dann stören die Emotionen. In dem Denken steckt nun leider der Fehler, dass es vielleicht die objektive, rationale Wahrheit gar nicht gibt, sondern dass die immer konstruiert ist in Relation zu der Umgebung. Und
Genau.
dann befeuern Emotionen eher, dass man sich wieder bewegt. Ja, also Emotionen fördern Handeln.
Wenn es also wir konnten sie ja nie trennen, weil auch das, was wir mit der Ratio so wichtig verstehe, Glauben neutral betrachten zu können, ist ja immer mit Emotionen aufgeladen. Und sie zu negieren oder Glauben zu negieren zu können, funktioniert halt nicht, weil sie im Hintergrund auf jeden Fall immer arbeiten. Ne? Das ist das, was unser
Ja.
Bauchgefühl. Mein Kopf sagt, das ist vernünftig, das ist dieses und jenes, und trotzdem habe ich aber irgendwie so ein Gefühl, das ich nicht benennen kann, dass es aber nicht rund ist.
Und hier eine kurze Unterbrechung für einen Werbespot in eigener Sache. Es geht um die Qualifizierung zum Agilitätscoach. Diese fünfte Staffel folgt mit ihren drei Blöcken der Gliederung dieser exklusiven Workshop-Reihe. Wenn Sie sich oder Mitarbeitende zum unternehmensinternen Agilitätscoach qualifizieren wollen, ist diese Workshop-Reihe genau das Richtige. In vier Präsenzveranstaltungen und 9 Live-Online-Sessions erwerben Sie über 9 Monate praxisgerechte und sofort umsetzbare Fertigkeiten, um Ihre Veränderungsprozesse professionell voranbringen zu können. Weitere Infos unter www.agilitäts-coach.de und in den Shownotes. Uwe Dotzlaff, Sven Adomat und Manfred Stockmann freuen sich, Sie beim Agilitätscoach der speziellen Workshop-Reihe mit Eventcharakter persönlich begrüßen zu dürfen. Und nun zurück zum Gespräch.
Ja, also
Aber
vielleicht
ja.
helfen zur Wahrheit nochmal so diese Grundlagen, die es in der Psychologie gibt. Also entweder man geht mit Subjektivismus, das heißt, man sagt, es gibt keine Wahrheit, sondern nur Meinung. Also dann bist du bei diesem Bauchgefühl, bei dem, was der einzelne Mensch so hat. Und alles davon ist dann richtig, was es ganz schön schwer macht, dann zu diskutieren. Oder ich komme zum Relativismus, dann stelle ich dasselbe eigentlich nur in eine Perspektive. Das heißt, jetzt könnten wir höchstens objektiv versuchen, uns auf die Suche nach dieser Perspektive zu machen. Also warum schauen wir aus diesem Blickwinkel mit unserer Wahrnehmung da drauf? Und was beeinflusst das? Das könnte man vielleicht versuchen, mit Denken irgendwie zu ergründen. Aber auch da gilt, das, was hier wahr ist, ist vielleicht auf dem anderen Ende der Welt vollkommen unwahr, weil es eine andere Wertegesellschaft hat, eine andere Kultur hat. Ne? Das muss uns immer bewusst sein. Das ist ja eigentlich das, was man jetzt hier, ihr hattet das mit der Diversität in Teams oder mit unterschiedlichen Gedanken. Und das ist ja das, woran man glaubt, dass das so befruchtet, weil man im Prinzip dann jetzt plötzlich unterschiedliche Perspektiven hat, unterschiedlichen Relativismus hat. Ich glaube, man will nicht unbedingt unterschiedlichen Subjektivismus so fördern, also so Persönlichkeitssachen da reinhauen, aber eventuell, dass man seinen Tellerrandblick auf viel Perspektivität kriegt.
Und ich glaube, da liegt die Lösung. Das, was du zu Anfang gesagt hast, da liegt die absolute Lösung, zu sagen, in der Vielzahl der Wahrheiten, die in so einem Team, in einem unterschiedlichen Team vielleicht gar nicht, dass gar kein homogenes Team ist, diese Unterschiedlichkeit der Wahrnehmung und meine Bereitschaft zu sagen, alles das, was jetzt im Raum ist, ist letztendlich doch wahr und ich mich nicht in Emotionen, ja, wir schlagen mal drauf oder wir schlagen den zusammen oder wir erniedrigen ihn in dem Raum, sondern alles, was ich dann, wenn ich diese Freiheit habe und das Vermögen habe, das so zu verarbeiten, dann werde ich in dieser Vielzahl von Wahrnehmungen mich einer absoluten Wirklichkeit vielleicht annähern, ohne sie zu erreichen. Aber ich bin näher dran am Ergebnis. Ich glaube schon, dass ein Lösungsansatz für Führung sein könnte. Und dann sind wir wieder bei einem ganz simplen und einer Voraussetzung für eine gute für eine gute Führungskraft, du musst zuhören können. Mit allen Sinnen.
Das bringt mich wieder zu einem meiner Lieblingszitate von Markus Schnitzler, österreichischer Sportpsychologe, der ja da gesagt hatte, die Grenzen des Sportlers sind die Grenzen im Kopf seines Trainers. Und das gilt für mich ja auch genau für die Führungskräfte. Also was Wahrheit und Wirklichkeit, also was ist jetzt, was traue ich dem Team überhaupt zu, was traue ich mir zu? Und danach wird es ja irgendwo hingehen. Also wie löse ich es auf? Fange ich bei den Führungskräften an? Arbeite ich parallel mit dem Team? Wie bringe ich da auch den Match zusammen, dass das Ganze ja, gerade wenn wir über Agilität reden, ändern wir ja auch Führungssysteme im Endeffekt und Ansätze, dass wir die Sachen da zusammenbringen, dass dann alle, naja, zumindest eine gleiche Wahrnehmung oder zumindest einen Konsens von bestimmten Teilen zusammenbringen. Oder brauche ich den Konsens gar nicht, weil er mich schon wieder einengt?
Nicht die absolute Zustimmung. Die Frage ist ja jetzt, wieder sind wir bei den Philosophen. Konsens heißt doch nicht, dass alle dich zu 100% für richtig und 110% für richtig, deine Äußerung für richtig halten. Das halte ich in einem Team für völlig ausgeschlossen. Aber die Zahl der Schnittstellen und die Zahl der gemeinsamen Lösungen erscheint uns in diesem Augenblick der meist best geeignet erscheinende Lösungsansatz für die Zukunft. Das kann sich ja auch in einem tollen Team wieder verändern. Dann muss ich mich wieder mit der neuen Situation befassen. Das haben wir bei Kriseninterventionen immer wieder gehabt, Sven, ne? Dass die Leute gefragt haben, ja, gestern hast du sowas gesagt und heute sagst du es so rum. Ja, weil die Situation sich geändert hat. Ne? Weil sich die Gesamtsituation hat sich geändert. Ich stehe nicht mehr am Marterpfahl.
Ich nehme bei Konsens, aber du hast Konsens so schön eingeführt. Ich finde ganz spannend, darüber nachzudenken, ob Konsens so ein bisschen das ist, also die übereinstimmenden Meinungen, vielleicht auch nicht in der Gänze, aber wie weit stimmen wir überein? Also wo finden wir diese Schnittmenge? Ja, und die dann zu einer Arbeitsgrundlage zu machen. Und das glaube ich schon, das ist ein wichtiger Prozess im Unternehmen. Also wir haben unterschiedliche, ich würde das ja nennen, das jetzt mal weitere Meinungen oder erweiterte Meinungen. Aber was ist der Konsens an Meinungen? Also was ist die Schnittmenge, die wir bestimmen können? Und das sollten wir schon gemeinsam hinbekommen. Ja.
Ja, weil Meinung ist ja jetzt schon etwas Verarbeitetes, aber am Ende, ich bleibe bei meinem Ratio auch, gibt es ja dann immer noch dieses berühmte Zahlen, Daten, Fakten. Ich habe halt knallharte Daten, ne, vom Markt, wo steht mein Unternehmen, etc. pp. Kennzahlen. Ich will nicht das Wort reden, dass wir Kennzahlen getrieben sein müssen, aber ich kann diese Kennzahlen, die mathematisch eindeutig sind, wenn sie denn ehrlich waren, ne, dass ich die benutzen kann, um so eine individuelle Meinung im Team auch zu entwickeln und zu sagen, ich das eine zu tun oder das andere zu lassen, dazu zu nehmen solche harten Faktoren.
Ja, aber da möchte ich jetzt auch mal, also diese Kennzahlen, ich bin da auch immer etwas skeptisch mittlerweile damit, weil Kennzahlen sind ja, dass wir uns vorher auf ein Bezugssystem festgelegt haben und geeinigt haben. So, also wenn ich jetzt heute die Diskussion mal sage über, wir müssen unseren Wohlstand erhalten. So, dann hat da jeder schon mal eine andere Definition von Wohlstand. Der eine sagt materiell, ich muss mir das fünfte Haus leisten können, ich muss mir so und so viele neue Klamotten im Monat kaufen können. Oder gehe ich über Wohlbefinden und sage, wenn wir jetzt gerade den neuen Glücksatlas, der jetzt vor kurzem rausgekommen ist und wir festgestellt haben, Deutschland ist von 16 auf 24 gefallen, gehen wir über Wohlbefinden. Also das heißt, was ist denn mein Bezugsrahmen, damit ich das erreiche, was ich möchte? Und muss ich mich mit einer bestimmten Kennzahl immer mit anderen vergleichen und stelle vielleicht fest, dass mein Erfolg, also das, was ich eigentlich erreichen will, über diese Kennzahl gar nicht abgebildet werden kann. Also das Dahinterliegende.
Aber das ist ja das Grundproblem von Kennzahlen. Alle benutzen dieses Phrasenschwein Begrifflichkeit davon und eigentlich ist es ja Blödsinn, was wir da tun da draußen, sondern die Kennzahl in der Wissenschaft hat ja eben genau das, wir vorher wissen wollen, wohin, mit welchen Dimensionen, mit welcher Idee willst du was da wie beschreiben in einer Zahl. Und dann unterscheidet die Wissenschaft ja auch noch dazwischen, ob das eine Ergebniskennzahl ist oder eine beschreibende Kennzahl ist Und gerade bei Wohlstand hättest du ja jetzt, was du gerade beschrieben hast, man könnte ja für alles das Kennzahlen machen. Die wären aber total unterschiedlich. Und das muss man am Anfang, da müssten wir wieder Konsens herstellen. Was wollen wir denn da beschreiben? Und was wollen wir knallharte Ergebnisse haben oder wollen wir wirklich nur Prozesse da, Einzelteile oder was versteht der eine unter Wohlstand? Also wie ist das Konstrukt überhaupt zu erklären? Das müssten wir da alles einfließen. Dann könnte man schon mit Kennzahlen ein Guiding machen. Nur genau das tun wir nicht. Wir nutzen das Phrasenschwein und sagen, Wohlstand muss erhalten werden, weil das bestätigt so schön das, was wir vorher alle schon wussten und was das Gefühl wieder triggert in uns. Ja klar, stimme ich zu. Das ist genau das, was wir brauchen. Ja.
Weil, wenn wir das abbauen, dann kommen wir wieder in die Emotionen, Verlustängste, die wir schüren
Genau.
könnten, obwohl die vielleicht irrational sind oder ob wir verlieren Sachen, die uns ja zwar das Leben anhäufen, aber nicht erfüllen, wie auch immer. Ja, das ist
Genau,
dann der
und
philosophische Teil.
dann,
Aber hier ist doch
na
unser
ja, dann seid ihr
Anatom.
sogar, dann seid ihr wieder tief in der Psychologie, ne? Weil auch da gibt es ja wieder den passenden Bias zu, wo man halt sagt, die Verlustaversion, also wir werten die Tendenz, den Verlust immer höher emotional als den Gewinn. Das heißt, es geht nur um Verteilungskampf. Also es geht nur darum, ich gebe auf keinen Fall was ab. Das ist viel, viel schlimmer, egal was es ist. Und wenn es nur das Schwarze unterm Nagel wäre für den einen oder
Ja,
anderen.
genau. Und das ist doch dieser Anachronismus, ne? Wohlstand muss erhalten werden. Und das ist doch wieder dieses Fehlurteil, Wahrnehmung. Ich nehme gar nicht wahr die objektive oder weitestgehend objektive Realität, sondern ich beharre, ja, wir sind ja, das hast du ja vorhin gesagt, Sven, ich beharre auf einem gegenwärtigen Zustand und den will ich unbedingt erhalten bleiben. Aber die Ableitung aus dem, der Wohlstand muss erhalten bleiben, da bin ich ja dafür. Ne? Die Ableitungen, die wir im Augenblick haben, die sind völlig wesensfremd oder weltfremd eigentlich und sie werden nicht dazu führen, dass der Wohlstand auch erhalten wird. Weil, und wenn es nur, was du gesagt hast, gerade das Schwarze unter dem Fingernagel ist, keiner will irgendwo etwas abgeben. Aber wenn wir das mal einfach sehen, und ich will jetzt nicht politisch werden, das haben wir ja immer ausgeschlossen, aber auch in unserer Firma, ne? Ich kann nicht etwas verteilen, was nicht da ist. Und da bin ich wieder bei Rationalität und sage einfach, es gibt in Deutschland Unternehmen, die verteilen etwas, was sie gar nicht haben. Hochdefizitäre Unternehmen verteilen Bonbons, ihre Vorstände untereinander und an ihre Mitarbeiter, obwohl es gar nicht erwirtschaftet ist. Es ist nicht durch Leistung begründet. Und dann hat die Zahl, die objektive Zahl, durchaus als Kennzahl eine Bedeutung. Und das sollten wir uns mal wieder ins Gedächtnis rufen. Und dann der Begriff alleine Wohlstand, ne? Also Wohl und Stand. Wo stehen wir eigentlich? Und wie kann ich das wirklich, wirklich erhalten? Eine tolle Frage.
Und wir kommen hier schon wieder zum Ende. Also, Sven, du hattest vorher schon fast die richtige Überleitung für unser nächstes Teil, mal das Thema Verlustaversion. Und wir bauen jetzt die Brücke, wie wir zu dem Thema Ängste und Subjektivität dann wieder kommen. Sven, hast du noch einen Abschlusssatz dafür? Er gebührt ja dir in diesen Reihen jetzt.
Okay, jetzt ist super schwierig, jetzt zu Angst, ne, oder zu diesem Thema rüberzukommen aus
Aber
dem
die
Thema
Verlustaversion,
Wahrnehmung.
du hattest sie ja schon so.
Ja, also definitiv, ich glaube, wir sind extrem immer von negativen Gedanken geprägt. Also unser Gehirn pickt die ja. Also unser Gehirn ist so voreingestellt, dass es gerade uns immer in Sicherheit bringen will. Und das bedeutet, alles, was darauf hinweist, dass kriegt viel mehr Aufmerksamkeit, das wird viel mehr durchdacht. Und dementsprechend erleben wir uns dann im Alltag auch so, dass diese Dinge mal aufploppen. Die sind präsent für uns, ne? Und das ist in der Wahrnehmung eben auch eine Sache, auf die man schön achten kann. Und das leitet dann eigentlich sehr schön ins nächste Thema über, ne? Also wir sind anfällig für Angst.
Also wunderbarer Abschluss, Wahrheit und Wirklichkeit. Und dann kommen wir in der nächsten Folge, wir haben es jetzt angeteasert, zu den Themen Ängsten und Subjektivität. Und bleibt uns doch einfach gewogen, wenn wir in dieser Konstellation auch in der nächsten Woche wieder für euch da sind. Bis dann, ciao.
Danke. Tschüss.
Ciao.
Danke fürs Dabeisein. Weitere Infos und Links findest du in den Shownotes. Natürlich freuen wir uns über ein Like, abonniere den Podcast oder Kanal und aktiviere die Glocke, um keine Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.